herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Die bekommt ihr nicht durch. Das hat ihr Opa gesagt, als sie gerade auf der Welt war. Zu klein, zu zart, zu schwach. Da hat sich der Opa Gott sei Dank gründlich getäuscht. Trotz vieler Hindernisse und Widerstände hat sie sich durchgekämpft und ist heute eine unglaublich vielseitige Künstlerin, die auf kleinen und auf riesigen Bühnen zu Hause ist und singend, musizierend und spielend ihr Publikum begeistert. Auf Hochdeutsch und auf Platt. Die ostfriesische Moderatorin, Sängerin, Kabarettistin und Autorin Annie Heger. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Moin Bettina, Mensch, was für eine lange Moderation.
Ja, du machst so viel.
Ja, das ist mir auch fast ein bisschen schwindelig geworden.
Das Platt, was spielt das für eine Rolle in deinem Alltag? Wie oft sprichst du Platt?
Relativ viel noch. Also anders als, glaube ich, die meisten, die irgendwann mal mit Plattdeutsch groß geworden sind, die das so über ihr Leben dann irgendwann verlieren, diese Sprache. Aber man muss sich ein bisschen dazu zwingen, es weiterhin Teil in seinem Leben, einen Teil eben dafür zu schaffen. Und es ist meine absolute Herzenssprache. Die wichtigsten Dinge kommen emotional aus mir auf Plattdeutsch raus.
Wollte ich gerade fragen, was für Situationen sind das im Leben, wo es einfach nicht anders geht als auf Plattdeutsch?
Kleine Kinder zum Beispiel. Wenn ich kleinen Kindern begegne, die vielleicht noch nicht mal Deutsch sprechen oder überhaupt irgendeine Sprache sprechen und ich habe sie auf dem Arm, dann fange ich sofort an, mit denen auf Plattdeutsch zu sprechen. Mit kleinen Tieren und Hunden übrigens auch. genau. Und wenn es um existenziell emotionale Sachen geht, dann schreibe ich Lieder, die auf Plattdeutsch aus mir rauskommen. Mhm. Also wenn es an die Nieren geht oder ans Herz, sagen wir es lieber so.
Ja, im Leben, also im alltäglichen Leben ist es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn dir Menschen jetzt gegenüberstehen und du ganz emotional bist und du weißt, aber die andere Person versteht mich jetzt gar nicht.
Das ist mir erstmal egal, weil ich habe immer das Gefühl so, die Leute werden schon das Wichtigste mitnehmen aus dem, was ich gerade eben gesagt habe und wenn es nur die Emotion ist. Ich bin ja nun auch auf der Bühne ziemlich viel mit Plattdeutsch unterwegs und da habe ich immer das Gefühl, dass man diese Sprache irgendwie von Herz zu Herz versteht. Auch wenn man nicht jedes einzelne Wort vielleicht versteht. Und die Leute gehen ja auch in französische Chansonabende, ohne Französisch zu können. Also ich traue da den Menschen eine Menge zu.
Stimmt, ich gehe auch ab und zu ins Ohnsorgtheater und da verstehe ich das auch so emotional, einfach was da geredet wird.
Und dazu muss man auch noch sagen, beim Ohnsorgtheater, das ist ja so ein Medienplatt, so ein Bühnenplatt, das ist etwas entschärft. Das ist nicht wirklich zu vergleichen mit dem ursprünglichen ostfriesischen Platt.
Ja. Was du ja perfekt beherrschst. Und Jared Di Barber zum Beispiel, dein bester Freund, was würdest du sagen, weil er das ja erst später gelernt hat, was ist das für ein Platt, was er spricht?
Er spricht tatsächlich ein Medienplatt, aber das ist stark gewürzt mit Ursprünglichkeit. Dadurch, dass er ja so viel rumkommt, Jared kommt rum und sich mit unglaublich vielen Menschen unterhält, die im Plattdeutsch sprechen, hat er natürlich hier ein wichtiges Wort übernommen und da einen Schnack, dort einen Ausdruck und so weiter. Und das heißt, es ist so ein emotional und regional gewürztes Medienplatt.
Das ist interessant. Medienplatz habe ich noch nie vorher gehört, das Wort Medienplatz.
Nee, aber du hattest ihn doch auch schon hier sitzen, ne?
Ja, aber ich habe doch keine Ahnung von Platt. Ja, das kenne ich sehr gut. Aber na gut, es wird das ein oder andere Wort auf Platt, glaube ich, in dieser Sendung fallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Annie Heger ist zu Gast auf dem roten Sofa. Ich habe eben schon angekündigt, es wird ein bisschen platt gesprochen. Und ich fange jetzt mal wieder, was habe ich gerade gelernt? Völklöriger geidert nicht. Marion Pünning stellt sie vor.
Achtung, Schnelldurchlauf. Die Frau hat echt was drauf. Als Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin und Mephisto ob Platt. Für den Kinofilm Ostfriesisch für Anfänger bringt die Norddeutsche Didi Hallervorden das Plattschnacken bei.
Hier ist Ostfriesland.
Fleißland?
Frrr.
Herr Hallervorden, Sie müssen die Sätze so langsam sagen, dass Sie es gerade noch ertragen können.
Seit mehr als 20 Jahren macht sie sich stark gegen Diskriminierung und für mehr Menschlichkeit. Als Kabarettistin.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Als Kolumnistin im NDR-Hörfunk.
Hörmollen, Bait & Toe.
Preisgekrönt ihre Reportage für den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche, in der sie offen über ihren Diabetes und die Folgen spricht.
Ich werde wahrscheinlich blind.
Meine Mama sagt immer, man soll die Katastrophe erst genießen, wenn sie eintritt.
M-O-I-N, wir sagen Moin Moin!
Was für ein Feger, Annie Heger.
Okay.
Aber der Feger passt ganz gut, finde ich. Man kann auch sagen, Rampensau.
Alles auf alle Fälle. Hauptsache das Licht an, ich weiß, wo jede Steckdose ist auf jedem Dorf. Überall, wo sie Strom haben, da spiele ich. Da bin ich laut.
Ja, das, es wurde ja eben schon angedeutet, viele werden dich auch kennen aus Hörmann Bento, aus unserer NDR-Kultsendung, muss man sagen. Ja. Also vor dir hat es diese Kolumne Ina Müller gemacht, du warst ihre Nachfolgerin. Ne?
Sozusagen, also das, ob man das jetzt so sehen kann. Also wir sind ja unglaublich viele Autorinnen und die eben diese Geschichten, diese plattdeutsche Morgenplauderei da schreiben und eben sprechen. Und Ina hat das vor mir gemacht und natürlich großes Vorbild. Und an vielen Stellen bin ich ihr sehr dankbar, dass sie schon viele Wege geplättet hat sozusagen, sodass ich sie dann sehr viel einfacher begehen konnte.
Aber was du, Ina, voraus hast, du bist internationale plattdeutsche Botschafterin. Du bist regelmäßig in Japan, um den Menschen da bei Grünkohl das Plattdeutsche nahezubringen. Was ist das für eine Geschichte? Wie kam denn das?
Ich war 2019 das erste Mal da und ich war, da war das, glaube ich, das 25. oder 26. norddeutsche Grünkohlessen in Tokio. Und da sind dann tatsächlich sehr, sehr viele Japaner in blauen Fischhemden und roten Hals. Man sieht es jetzt auch gerade eingeblendet. Das ist eine ganz große, absurde, aber herzliche Geschichte. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch über unsere eigene Kultur. Wenn man so eine fremde Kultur auf einmal kennenlernt, dann lernt man ja auch ganz, ganz viel über die eigene.
Und was fasziniert die Japaner so am Grünkohlessen am Norddeutschen?
Also ich glaube, die sitzen da jedes Mal über ihrem Grünkohl und denken so, warum essen die Deutschen sowas?
Mit Stäbchen auch,
nee,
oder?
Nee, nicht mit Stäbchen. Nein, nicht mehr so. Also habe ich auf alle Fälle nicht gesehen.
Habe ich aber bei Hallo Niedersachsen oder irgendwo habe ich es gesehen, dass bei der Generalprobe in Norddeutschland ihr versucht habt, Grünkohl mit Stäbchen zu essen.
Richtig. Und wir haben dann auch Grünkohl-Sushi und so weiter gemacht. Und sie versuchen dann auch immer ganz ambitioniert, Pinkelwürste herzustellen und Kartoffeln, Salzkartoffeln zu machen. Es gibt rote Grütze hinterher und es gibt aber auch Bauchspeck und Kassler und alles Mögliche. Was sie da genau daran fasziniert, kann ich nicht sagen. Ich weiß, was mich fasziniert und das ist, dass wenn ich dort bin, sie wie selbstverständlich mit mir eine Polonaise Blankenese durch den ganzen Saal machen. Und auch die plattdeutschen Sachen, die ich mache, ich singe dann auch Shanties und so weiter, dass sie das total abfeiern und da Arm in Arm stehen. Und ja, es gibt natürlich auch Korn. Da finden dann oft auch schon mal die ersten Ein-Mann-Polonesen nach 10 Minuten statt. Aber,
herrliche Geschichte. Wie bist du denn zum Star der plattdeutschen Szene geworden? Es gibt ja nicht so viele jüngere Menschen.
Danke für dieses
Aus meiner Perspektive bist du jugendlich, die wirklich dafür sorgen, dass das noch hochgehalten wird. Ich meine, du singst auf Platt, du moderierst auf Platt, du schreibst. Wie hat sich das ergeben? Wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, hast du ja viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Bist du zufällig entdeckt worden? Hat man gemerkt, dass du sowas kannst? Also auch Menschen mitnehmen?
Ich war schon immer laut, glaube ich. Also ich war noch nie jemand so mit der zarteren Stimme. Und ich habe mal auf einer sehr, sehr großen Veranstaltung, Classic Meets Pop in der EWE Arena, eine Anmoderation gemacht. Und ich glaube, damals waren es Dave 50 Pence. Auf alle Fälle habe ich es auf Plattdeutsch gemacht. Und hinterher kam jemand auf mich zu und sagte, ich wusste ja gar nicht, dass du Plattdeutsch sprichst. Und ich so, ja, beruflich mache ich das auch nicht, nur zu Hause. Und dann kam gleich 3 Tage später, glaube ich, der Anruf aus dem Staatstheater, aus der Dramaturgie Cornelia Ehlers, jetzt Leiterin der Studiobühne im Ohnsorgtheater, und sagte, wir haben eine sehr gute Idee. Du, Mephisto in Goethes Faust auf Plattdeutsch. Und das war der Start.
Aber ist ja verrückt, ne? Dass sie das in dir gesehen hat. Ja. Wie hast du dich denn auch da sofort gesehen?
Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit der plattdeutschen Sprache irgendwann mal Kunst schaffe. Das war meine, wenn dann überhaupt Alltagssprache, wie auch immer, damit wirklich den Faust zu spielen, das war schon eine wahnwitzige Idee für mich damals zumindest. Jetzt weiß ich natürlich, man kann auf Plattdeutsch alles sagen, die Sprache lebt, sie hat einen krassen Herzschlag und allein, dass die wichtigsten Lieder und die wichtigsten Texte aus mir eben auf Plattdeutsch rauskommen, ist, glaube ich, ein großer Beweis.
Wie spricht denn der Mephisto auf Platt? Kannst du mal ein Beispiel sagen?
Ich bin der Geist, der Vorsicht, nein. Oder und ewig grünte Lebensbaum und so weiter. Ich musste dafür nämlich auch mein Plattdeutsch verlernen. Ich durfte nicht mein Plattdeutsch sprechen auf der Bühne, weil das war ja das Oldenburgische Staatstheater. Da musste eben auch ein Bühnenplatt her. Beziehungsweise eher eins, was dem Oldenburgischen ähnelt und nicht meinem derben Ostfriesenplatt.
Ja, und das hat ja dann wirklich eine Lawine ausgelöst. Ja. Dann kam ja auch, hast du für diesen Film Ostfriesisch für Anfänger, hast du die Hallervorden?
Unter anderem, also alle, die Plattdeutsch sprechen, mussten in dem Film.
Mussten gecoacht werden, genau, mussten lernen, wie man Plattdeutsch spricht.
Und das Drehbuch habe ich auch auf Plattdeutsch übersetzt, weil es ja Ostfriesisch für Anfänger ist, hieß oder heißt. Und man versuchte, ein Plattdeutsch dort zu etablieren, was der gemeine NDR-Zuschauende durchaus versteht, auch wenn er kein Plattdeutsch kann. Aber das Ganze müsste ostfriesisch anmuten. Also habe ich an vielen Stellen versucht, ein Fantasieplatt zu erfinden, was du jetzt zum Beispiel sehr gut verstehen kannst, aber nicht so viel mit dem ostfriesischen Platt mehr zu tun hat.
Und der Didi Hallervorden, war der talentiert, was Plattdeutsch angeht?
Ich fand schon. Also er ist Schauspieler, er hat ein musikalisches Gehör. Natürlich gab es hinterher ganz viele Stimmen, warum hat man nicht einen Ostfriesen genommen? Und ich dachte, ja, aber wen? Also wen haben wir denn da?
Otto,
genau, der war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht alt genug. Und ich weiß auch nicht, ob man Otto so den grummeligen Gesellen, den Verbitterten abgenommen hätte.
Nee, eher nicht. Und du, wer dich kennt, weiß, dass du viel auch mit den Deichgranaten unterwegs bist. Also du und deine Cousine, ihr seid ein...
Familienbusiness, genau. Ostfriesische Mafia.
Ihr macht Kabarett, ihr singt. Und auch das ergab sich zufällig.
Sehr zufällig, weil in diesem Film Ostfriesisch für Anfänger gibt es so eine Dorffestszene. Und dafür war eine andere Band geplant. Und dann konnte die aber auf einmal nicht. Und dann sagte die Regieassistentin, hey, kannst du nicht einfach irgendwas machen? Und ich, oh Gott, kann ich meine Cousine anrufen? Ja, und dann haben wir die Ringelshirts anbekommen, die Prinz-Heinrich-Mütze auf. Und dann haben wir zu so einem sehr schäbigen Alleinunterhalter-Playback Dat du mien Leefsten bist gesungen, mit einer Choreografie. Und da musste improvisiert werden. Unser Name, Holger Stockhaus, ganz liebe Grüße. Unser Namensgeber sozusagen, unser Faddy, auch aus den Friesland-Krimis sehr bekannt. Der hat dann improvisiert und hat gesagt, das waren die Deichgranaten.
Hat er sich in dem Moment
richtig das? So, und wir hatten schon alles überlegt, die Moornixen, wie auch immer. Genau, und dann haben wir, als der Film rauskam, Anfragen für Dorffeste bekommen. Die haben wir dann abgelehnt und irgendwann haben wir gesagt, alles klar, wir müssen irgendwas damit tun. Und dann rief tatsächlich Lorenz Lorenzen vom NDR Kiel, Welle Nord, an und sagte, Plattdeutsches Musikfest vom NDR Neumünster. Spielen die Deichgranaten? Und wir... Ja, klar, hatten noch kein einziges Lied. Und dann haben wir sehr, sehr schnell geschrieben. Und jetzt mittlerweile spielen wir an so vielen Orten. Es gibt das erste Album, Punkt. Wir kämpfen um Menschenrechte auf Plattdeutsch und Hochdeutsch und versuchen einfach Menschen zu packen.
Ja, Menschenrechte war ein gutes Stichwort, denn wir haben, können das bebildern, was die Deichgranaten mittlerweile sehr professionell machen.
Und wir werden, yo, wir buchen.
Schön. Ja. Und was hast du gerade gesagt? Maike heißt sie dann.
Nee, Insina.
Insina, schön.
Insina Mareike, das ist aber...
Insina Mareike, was für ein ausgefallener ostfriesischer
Name. Oh je, Entschuldigung, Insina. Also sie heißt Insina, das ist quasi eine Vermodernisierung eines älteren ostfriesischen Namens, genau. Insina.
Und du hast gerade gesagt, sie sieht wenigstens aus wie eine Ostfriesin.
Genau, ich sagte gerade, sie sieht wenigstens aus wie eine Ostfriesin, so schön blond und so. Das war ja bei mir mit den Haaren dann eher der erste Skandal am ostfriesischen Kanal.
Genau, erzählst du ja auch in deinem Buch, auf das wir gleich noch kommen. Es ist ja so mit dem Plattdeutschen, eigentlich stößt man ja überall im Alltag darauf, angefangen bei Planten und Blumen in Hamburg oder dem Bremer Schnurrviertel und. Eine digitale Landkarte soll jetzt Platt im öffentlichen Raum noch sichtbarer machen. Vanessa Kossen hat sich auf die Suche begeben.
Steht Lütje-Schnüsterstuf dran, also kleiner Raum zum Stöbern, ist aber ein echt dickes Ding für Thorsten Börnsen.
Wir sind in Oldenburg-Böhmerstede und die Leute kommen auf Ideen, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen. Sowas zum Beispiel.
Die Zelle ist eins von bereits hunderten Fundstücken auf einer digitalen Landkarte namens Plattdeutsch sammeln. Initiiert vom Länderzentrum für Niederdeutsch, gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, mit dem Ziel, Plattdeutsch im öffentlichen Raum zu markieren.
Nach Osten zum Beispiel, das war schon ein echter Kracher. Also da haben wir unseren östlichsten Eintrag, der liegt in Tallinn. Und zwar Mittelniederdeutsch, also das kommt eben aus der Hansezeit. Ebenso in Stockholm, da haben wir den nördlichsten Eintrag. Und der Süden, der tiefe Süden, endet dann aber doch schon so bei Berlin und auf der Harzlinie ungefähr. Da ist dann wirklich auch langsam vorbei.
Wenn löppt, dann löppt. Ja, die Karte wächst kontinuierlich. Mitmachen kann jeder. Bürgerwissenschaft nennt sich das Prinzip. Einloggen, Fundstelle markieren, selbstgeschossenes Foto und Beschreibung hochladen.
Galt nicht, Gift nicht.
Nach Deutsch und Englisch ist Platt die dritthäufigste Sprache im öffentlichen Raum im Nordwesten. Lehrende und Studierende der Uni Oldenburg haben seit langem ein Auge auf die sprachliche Landkarte geworfen.
Wenn man mal angefangen hat zu suchen, das ist so eine Erfahrung auch, die die Studierenden gemacht haben, dann springt es einen wirklich von überall her an. Und ich glaube, die werden sehr lange noch damit zu tun haben, weil sie das nicht abdrehen können so schnell, auch wenn die Arbeit längst erledigt ist.
Im Bremer Schnorrviertel zum Beispiel wimmelt es von Niederdeutsch.
Also man kann es ja zum Beispiel auch umdrehen, ne? Also so, man kann ja auch einfach einen Stadtrundgang entlang der Punkte machen, der Einträge machen, die an einem Ort sind. Und dann lässt man sich einfach mal überraschen von einem Punkt zum anderen.
Nicht nur in Auerk, also Aurich, dem Heimatlandkreis von Anni Heger, sondern in ganz Ostfriesland hat die Regionalsprache einen besonderen Stellenwert. Ostfriesland ohne Blatt, dat geht gar nicht, sagen 93% der Befragten einer aktuellen Umfrage der ostfriesischen Landschaft. Kein Wunder, überall Blatt im öffentlichen Raum.
Wir nennen das stille Immersion, die Leute auch wirklich immer daran erinnert, dass wir hier ein Zweisprachenland sind. Ich glaube, man geht zu wenig bewusst durch die Gegend und achtet zu wenig darauf, dass es wirklich viel plattdeutsche Straßennamen gibt, viele Geschäfte tatsächlich plattdeutsche Slogans auch zum Beispiel verwenden. Also man müsste wirklich einfach viel aufmerksamer sein und dann würden das auch viel mehr Leute bemerken.
Die Karte vom Länderzentrum für Niederdeutsch ist ein simples und effektives Instrument, die Regionalsprache in all ihren Facetten im Alltag sichtbarer zu machen.
Die Leute gehen hierher, entdecken in the middle of nowhere, sie machen ein Foto davon, sie laden es hoch, sie schreiben einen kleinen Text dazu. Total klasse.
Denn plattdeutsche Überraschungen lauern einfach überall.
Das sind so Dinge, auf die man einfach aufmerksam gemacht werden muss. Das fällt einem von selbst gar nicht unbedingt auf.
Genau, also ich weiß noch, wir sahen ja gerade auf der Landkarte Tallinn. Das Erste, als du gerade den Beitrag angekündigt hast, war, dass ich dachte, ach ja, in Tallinn gibt es ja auch Kiek in de Kölk. Also das ist so ein Turm in der alten Stadtmauer und so. Und da findet man eben auch total viel Plattdeutsch, was natürlich auch was mit der Hanse zu tun hat und so. Ja, liebe Grüße an alle Menschen gerade aus dem Beitrag.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja gesagt, du kannst alle, die da in dem Beitrag vorkamen. Ja. Weil die plattdeutsche Szene letztendlich doch so klein ist oder weil du so extrem gut vernetzt bist?
Ah, da möchte ich jetzt natürlich sagen, weil ich so extrem gut vernetzt bin. Das ist vielleicht ein Teil, aber ich war 10 Jahre lang Intendantin des größten niederdeutschen Kulturfestivals, vom Plattart Festival und habe deswegen netzwerken müssen oder dürfen und habe diese ganzen Menschen eben vom echten Null in Schleswig-Holstein bis zur holländischen Grenze und runter nach Osnabrück kennenlernen dürfen. Weil man muss Schwungmasse bilden, Guideblock miteinander. Ne? Also es geht nur miteinander, diese Sprache rüberzubringen.
Mhm. Ja, das ist logisch. Du hast ein schönes Buch geschrieben, Sei der Wind, nicht das Fähnchen, ist der Titel, was ja sehr gut zu dir passt. Denn wenn man das sich anschaut, sieht man, dass dein Leben wirklich, dass du in deinem Leben von Anfang an mit vielen Widerständen zu kämpfen hattest. Ich habe deinen Opa am Anfang zitiert. Du warst ja, du passtest in den Trompetenkoffer deines Vaters. Ja, so klein warst du, als du auf die Welt kamst.
Ja, nur 2,4 Kilo und irgendwie 48 Zentimeter oder so. Also, und ganz viel schwarzes Haar.
Ja. Da hatten wirklich deine Eltern anfangs Angst?
Ich glaube, meine Eltern gar nicht so. Aber mein Opa, Bauer, kam ins Krankenhaus, ins Auricher Kreis Krankenhaus und sah auf mich, wie bei so einer Fohlenbeschau, und sagte, ich löf, die krieg ich in die Döhe. Also das ist halt auch so.
Aber was glaubst du, was hat dich angetrieben, der Titel ist ja nicht zufällig gewählt, gegen den Strom zu schwimmen und auch gegen alles, was sich dir im Leben so in den Weg gestellt hat, immer weiter stark anzukämpfen?
Also erstmal, weil das Leben so geil ist. Also das Leben macht Bock, das Leben macht Spaß. Es lohnt sich, gegen diese Widrigkeiten anzukämpfen. Und das andere ist einfach, dass ich unfassbar dankbar dafür sein kann, dass ich diese Großeltern, dass ich diese Eltern, meine Familie, meine Patchwork-Weihnachtsfamilie habe, aus der sich meine ganze radikale Zuversicht schöpft. Also Zuversicht kann man ja und Hoffnung, man kann so einfach davon sprechen, wenn es einem gerade gut geht und alles irgendwie in Ordnung ist. Aber richtige Zuversicht, die bildet sich halt erst aus, wenn wir irgendwo in Bodennähe sind. So eine nachhaltige Zuversicht. Und ich hatte viele Hände, die sich mir entgegengestreckt haben oder meinen Rücken gestärkt haben oder die Hand auf den Kopf gelegt haben und gesagt haben, alles wird gut, wir schaffen das.
Man muss ja sagen, also das Krasseste, was dir zugestoßen ist, mit 13 hast du die Diagnose bekommen, Diabetes 1. Mhm. Und das hat dein Leben doch nachhaltig geprägt und verändert. Ja. Was bedeutet das heute für dich, dass du diese Diabetes hast?
Also es bedeutet nie frei, nie maßlos. Und wenn ich es mal bin, ist es jedes Mal auch mit einer Gefahr verbunden. Ich meine, wir kennen berühmte Tennisspieler, die auch Diabetes haben, die uns suggerieren, wir können alles schaffen mit Diabetes. Und ich höre aus diesem, du kannst alles schaffen, ganz oft raus, dann musst du auch alles schaffen. Dann darfst du auch nicht schwach sein, auch wenn der Diabetes dir zu viel wird, deine Kapazitäten erschöpft sind. So, und für mich hat das immer noch eine Auswirkung auf mein Leben, weil ich dadurch ein sehr ungesundes Essverhalten entwickelt habe. Mit 13 habe ich Diabetes bekommen. Gibt kein gutes Alter, um Diabetes zu bekommen. Das ist jetzt nicht so ein geiles Alter.
Nee, mitten in der Pubertät.
Genau. Und habe dann natürlich auch sehr viel, weil mein Körper endlich Nährstoffe bekam nach der Diagnose, zugenommen. Das hat dann sehr viel mit mir und meiner Körperwahrnehmung gemacht. Das begleitet mich bis heute, auch wenn ich das mega gut im Griff habe. So, ich esse vernünftig und das mit großer Leidenschaft.
Aber man muss ja sagen, du bist mit deiner Sehkraft schon relativ stark eingeschränkt.
Auch dazu halt. Ich habe eine proliferative diabetische Retinopathie. Kurzum gesagt, es hat ein sehr, sehr langsamer Erblindungsprozess angefangen, den man gerade versucht im Pius-Hospital in Oldenburg mit Laserkoagulationen zu verlangsamen. Und da war ich jetzt gerade letzte Woche zum letzten Mal erstmal und es war die 33.
Die okay. 33.
Ja. Genau. Okay. Das heißt, es ist etwas, was mich beschäftigt. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Leute jetzt vielleicht auch sagen können, ja, dann hat die wohl ein bisschen geschluhlt mit dem Diabetes oder so. Ich habe mein Bestes gegeben mit dieser Krankheit. Und ja, es hat nicht immer gut geklappt. Aber es ist, glaube ich, die Länge der Zeit, in der ich jetzt erkrankt bin, die eben sich da in den Augen widerspiegelt, sozusagen. Mhm. Ja.
Was ja auch typisch auf eine Weise für dich ist, ist die Art, wie du dich damit auseinandersetzt. Du arbeitest ja regelmäßig für den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche, mhm. Basiskirche. Genau. Und da hast du ein preisgekröntes Video produziert, in dem du dich eben mit deiner möglichen Zukunft auseinandersetzt. Und da gucken wir mal rein.
Dienstag bin ich dann auf dem rechten Auge erblindet und das habe ich im Tagesverlauf gesehen. Ich habe es sozusagen kommen sehen.
Ich werde wahrscheinlich blind.
Und es war so brachial anders, dass ich mir quasi ein neues Leben aufbauen musste.
Guck mal, nicht zur Ampel. Jetzt.
Genau.
Hättest du mich entführt, hätte ich dir jetzt nicht mehr sagen können, wo wir gelandet sind.
Genau.
Habe ich gesehen.
Konntest du von Anfang an Witze darüber machen?
Ja.
Ja, ach, gut.
Ja, es gibt bestimmt Menschen, die würden sagen, ich Kopf in den Sand, das will ich gar nicht wissen. Ja. Aber du hast dich ganz bewusst, was sind das für Menschen, mit denen du dich da getroffen hast?
Also, ich habe drei ProtagonistInnen gehabt, die alle irgendwann innerhalb ihres Lebens erblindet sind. Also niemand ist geburtsblind gewesen, weil das hat mich interessiert. Wie ist das, wenn du etwas kannst und das deine Welt ist und das dann verlierst? Also wo zieht sich da die Zuversicht raus? Möchte ich da eigentlich mit diesem ach so tollen Leben, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht eigentlich Schluss machen? Weil diese Welt, die ich, wie ich sie gekannt habe, verschwindet und alles so furchtbar anstrengend ist. Und ich habe da drei Menschen getroffen, die so unfassbar unterschiedlich mit ihrem Schicksal umgegangen sind. Den Martin haben wir gerade eben gesehen, den ich gefragt habe, konntest du von Anfang an Witze darüber machen? Denn der hat in einer Tour nur Pointen rausgehauen. Unfassbar. Und das hat auf der einen Seite ein bisschen Druck bei mir ausgelöst, dass ich dachte, oh, muss ich dann auch irgendwann damit so umgehen? Muss ich das auch alles lustig verarbeiten können? Aber es hat mir eigentlich eher eine Chance vermittelt und hat gesagt, das kann auch ein Weg sein. Ich löse schon so viel über Humor in meinem Leben. Warum nicht am Ende vielleicht auch das? Ja. Mm, mm.
Wir sitzen hier in einer so ein bisschen 50er-Jahres-Stil-Küche. Die soll angelehnt sein an deine. Sieht deine Küche so ein bisschen ähnlich aus?
Nicht nur ähnlich, also es ist wirklich fast. Und wir haben gestern erst in dieser Küche sehr lange gefeiert. Ganz liebe Grüße an alle, die noch liegen. und dann sagte ich noch so, ja, mal gucken, wie die Küche morgen aussieht sozusagen. Und es sieht Entschuldigung, also das ist so, als wäre es direkt aus meiner Küche alles hierher gepflanzt worden mit den rot-weißen Geschichten hier. Der Toaster ist, glaube ich, sogar meiner. Den habt ihr wahrscheinlich gestern bei mir rausgeklaut.
Warum ist die Küche schon immer ein wichtiger Ort in deinem Leben gewesen?
Also in der Küche findet alles Wichtige statt im Leben, zumindest in meinem. Also da haben wir unsere ostfriesischen Teezeremonien gemacht, da habe ich mit Oma und Opa gesessen. Opa hat die aus der Tageszeitung vorgelesen, alles, was ihn bewegt hat, alles, was ihn erschrocken hat. Hat versucht, über die Todesanzeigen Familienverhältnisse zu klären. Da sieht man auch Opa und mich im Bötchen,
ja,
auf,
genau,
dem Kanal. Also ich bin wirklich nah am Wasser gebaut, wie man sieht. Das ist nämlich der Kanal direkt vorm Haus. Und dort gab es mein Lieblingsessen. Dort ist mit mir gekuschelt worden, mir gesagt worden, dass man mich lieb hat. Und es ist eben bis heute der Ort, wo in meinem Leben getanzt wird, diskutiert, geweint, dankbar ist für das, was wir haben. Und wovor wir uns nicht fürchten müssen. Und da darf auch laut gestritten werden und sich über einer heißen Kartoffelsuppe wieder vertragen werden.
Guck mal, wir haben nämlich, apropos Lieblingsessen, knallhart recherchiert, Leute. Deine Oma hat für dich Schwarzbrot mit Margarine und Zucker gemacht.
Ja, oh Gott, guck mal hier, alle, an alle meine Geschwister und Cousinen zu Hause. Es ist... Ihr seid
kannst du gern auch, gut, dann hast du natürlich voll Mut. Aber während des nächsten Beitrags kannst du gleich mal probieren, ob es so schmeckt wie bei Oma. Und Käseigel gehört ja auch dazu.
Unfassbar. Ich glaube, der Käseigel passt gut in diese Küche, aber stand seltener bei Oma und Opa auf dem Tisch.
Du sagst ja auch, du bist eine Küchentheologin.
Ja.
Was genau hat man sich darunter vorzustellen?
Also ich möchte mich in meinem Glauben oder in meiner Theologie eigentlich genauso wohlfühlen, wie ich mich in meiner Küche wohlfühle. So, und meine Theologie, meine Küchentheologie ist eben von diesem Miteinander sein, sich einander nah sein, beieinander sein, wie auch immer, geprägt. Also, die Küchentheologie ist auch quasi für aktuelle Herausforderungen total gut. Langt jetzt nicht unbedingt für so einen Kalenderabreißspruch, ne? Also nicht so wie in der Küchenpsychologie, aber sie kann uns ganz konkret, glaube ich, in bestimmten herausfordernden Situationen helfen, weil sie Dinge einfacher erklärt und nicht zerforscht oder zu sehr analysiert.
Aber du bist ja der Kirche, apropos Theologie, stehst du ja sowieso nah, moderierst auf Kirchentagen, wie gesagt, dieser Basiskirche YouTube-Kanal und ein Mann der Kirche, ein Mann Gottes, möchte dich deswegen jetzt auch an dieser Stelle ganz herzlich grüßen.
Nicht euer Ernst.
Moin Annie, bei unserem ersten Live-Treffen überhaupt schnacken wir miteinander, als ob wir uns schon seit vielen Jahren kennen. In bester Ubuntu-Manier. Ich bin, weil du bist und das reicht auch schon. Und dafür möchte ich mich unbedingt bei dir bedanken. Für geschwisterliche Verbundenheit, die der vermeintliche Andersartigkeit den Mittelfinger zeigt. Das, was uns verbindet, Liebe zur Sprache, zu Menschen und ihren Geschichten und großen Gefühle zeigen in den kleinsten Momenten. Das bist du, Annie, für mich. Ein Space, wo Verwundbarkeit uns stark macht und wo deine Küchentheologie die herrlichsten Gerichte kocht. Be blessed und beloved, Annie. Und im Zweifel für die Liebe.
Das wusste ich, dass du jetzt weinen musst. Das war ja klar, das ist Quentin Caesar, steht dir sehr nahe. Tupf ruhig die Teilchen
ab. Ja, du redest, ich tupfe.
Ich rede währenddessen.
Ja.
Quentin Caesar ist Pastor in Aurich. Ne?
Wiesmoor.
In Wiesmoor?
Genau.
Aber nicht weit von Aurich.
Richtig.
Und ihr steht euch sehr nah. Was ist das für eine Beziehung, die ihr zueinander habt?
Ja, Quinten ist quasi als Pastor in meine ostfriesische Heimat gekommen und hat dafür eine Menge Wind gesorgt, sozusagen. Und meine Tante ist unter anderem auch in dem Sprengel Predikantin, predigt auch in seiner Gemeinde. Er und seine Familie sind in ihrem Café des Mehrgenerationenvereins. Es ist ein großes Miteinander. Und am eindrücklichsten war eben jetzt bei dem letzten evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Ich war dort als Moderatorin und Quinten hat die Abschlusspredigt gehalten, also des Fernsehgottesdienstes am Ende, und hat so heilsame Worte für Menschen gefunden wie mich, die durch die Institution Kirche Verletzungen davon getragen haben. Für die eben Kirche nicht wie meine Küche ist, wo wir uns wohlfühlen und sicher.
Was für Verletzungen meinst du?
Dass wir immer einen Ausschluss aus der Gemeinschaft fürchten. Dass wir immer fürchten, mit unserer Andersartigkeit, wen wir lieben, was wir lieben, wer wir sind, wie wir aussehen, woher wir kommen, wie viel Geld wir haben. Dass wir damit nicht mehr Teil dieser christlichen Gemeinschaft sind, weil wir Ausgeschlossene sind sozusagen. Und damit in unserem Innersten abgelehnt werden, was Gott niemals tun würde. So. Und,
er hat ja auch gesagt, Gott ist queer.
Unter anderem. Ich hätte niemals gedacht, dass das der Satz ist, an dem sich die Menschen hinterher dann mit diesen krassen Hassnachrichten gegen ihn und Bedrohungen aufhängen. Denn da waren noch ganz, ganz viele andere Punkte, wo es sich da sozusagen genauso gelohnt hätte, ihn anzufeinden. Und ich habe dort vor Freude juchzend und schreiend und weinend auf diesem Platz gestanden in Nürnberg und konnte es nicht fassen, dass in dieser Öffentlichkeit, in einem Fernsehgottesdienst, den so viele Menschen schauen und diese, keine Ahnung, 22.000 Menschen vor der Bühne, dass er das für uns gerade sagt. Und ich habe das als einen sehr, sehr heilsamen Moment empfunden. Genau.
Und hat das, glaubst du, dass das einen Anstoß gegeben hat, auch für die Menschen, für die es gedacht war, mal nachzudenken?
Das ist ja leider immer so, dass Leute, für die es gemeint ist, leider das Segel nicht so gespannt haben, dass Quintens Wind dort hineinbläst, sodass sie vielleicht ihren Kurs ändern. Vielleicht geht das auch nur im persönlichen Gespräch. Aber wenn es nicht so Menschen gibt wie Quinten mit diesen lauten Stimmen, dann schaffen wir keine Realität. Dann haben die anderen recht damit, dass sie uns verletzen, dass sie uns ausschließen. Genau. Mhm. Also das ist, ja.
Also in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz wichtig, dass es solche Zeichen Menschen gibt, wichtig. Die solche Zeichen setzen. Ja. Das glaube ich auch. Also genau wie Annie Heger, jetzt darfst du übrigens das Schwarzbrot essen, wenn wunderbar. Du möchtest, ist Norma Schulz, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, eine der jungen Musikerinnen, die die Plattdeutsch-Szene lebendig im Hier und Jetzt erhalten wollen. Jetzt hat sie in Hamburg ihr erstes Live-Album aufgenommen mit Plattdeutschen, Hochdeutschen und mit friesischen Songs. Und Vanessa Kossen hat sie dabei begleitet.
Monate hat Norma an dieser Setlist gefeilt.
Das ist schön. Also ich hänge natürlich an Liedern, die ich so zuallererst geschrieben habe auf Plattdeutsch und auf Friesisch. Gerade die Friesischen, die eigentlich nur für meine Familie gedacht waren und gar nicht für die Bühne, dass ich die dann heute hier spiele, das war mir irgendwie wichtig, da auch ein Teil von meiner Familie heute da ist und so. Die haben nochmal einen anderen Wert als neuere Songs. Also wenn ich so zurückdenke, als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich hier auf jeder kleinen Bühne bei Open Stages alleine mit Gitarre gespielt. Und das ist schon ein schönes Gefühl, zurückzukommen auf die Bühne mit ganzer Band und jetzt hier vor vollem Haus zu spielen.
An diesem wichtigen Tag gibt ihr die Familie natürlich Stütt und Stein, wie man Oplatt sagt. Schwester Levke und Mutter Maike übernehmen kurzerhand Einlass und Garderobe.
Super, danke schön.
Bitte.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin auf Föhr aufgewachsen. Und meine Muttersprache ist Friesisch. Und ich habe ein friesisches Lied geschrieben, als ich damals mit 17 von Föhr nach Hamburg gezogen bin. Und das Lied heißt Eb an Flut, also Ebbe und Flut.
So sicher ist es wiederkommt, skal ich auch weg von hier. Doch so sicher ist das wieder, wenn er kann, käme ich zu dem in Eil und Fähr.
Und übersetzt heißt es, so sicher wie das Wasser geht, muss ich auch weg von hier. Doch so sicher wie das Wasser wiederkommt, komme ich zurück zu dir. Meine Insel für.
Kaum 10.000 Menschen sprechen heute noch Friesisch. Damit die Songs später im Wohnzimmer genauso berühren wie live im Konzert, wacht ein Techniker über 26 einzelne Tonspuren. Womöglich 10.000 Euro zahlt Norma für die Produktion aus eigener Tasche.
Finanziell muss man natürlich sagen, es hängt sehr viel an diesem Tag. Und ich habe auch zu meinen Bandmitgliedern gesagt, bitte werdet nicht krank oder brecht euch noch einen Arm, weil natürlich man hat hier mit einem Schmidtchen Mieten und alles ist geplant. Wir hatten sehr viele Proberäume mieten und Band bezahlen und so. Da kommt schon einiges zusammen.
130 Fans werden Teil von Normas erstem Live-Album. Eine davon Autorin Silvi Gühmann. Sie ist mindestens genauso aufgeregt.
Wir haben ein Lied zusammengeschrieben, es heißt Sisyphus und es geht darum, immer wieder anzufangen.
Ich glaube, ich bin Sisyphus.
Eigentlich schreibt Norma ihre Songs allein. Doppelte Premiere heute, denn auch vor Publikum spielt sie das Lied zum ersten Mal.
Schön, dass du da bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aufgeregt.
Ja?
Das ist natürlich Magie. Also ich glaube, wenn man gerade so die Worte, die man schreibt, dann nochmal hört vor Publikum. Und irgendwie ist das ja auch das Ziel, wenn man schreibt. Man versucht ja, was zu teilen.
Ich mag
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich fand es schön, so eine tolle Band hinter einem zu haben. Dadurch hat es irgendwie nochmal eine andere Energie bekommen, zusammen mit dem Publikum. Fand ich einfach toll.
Im Sommer will Norma ihr erstes Live-Album fertig gemischt haben. Natürlich in Eigenregie.
Ja, schön. Das ist, wir tun richtig was dafür mit dieser Sendung, dass du das auch junge Plattdeutsche mal so ein bisschen breiter gefächert wird.
Ganz liebe Grüße an Norma, großartige Künstlerin, unglaublich sympathisch, konnten wir gerade alle sehen.
Wie kriegen wir denn sehr junge Leute, noch jünger als du und Norma und Jared, wie kriegen wir die denn dazu zu sagen, ja, wir wollen, haben auch Bock drauf, auch Musik zu machen und hippe Sachen auf Plattdeutsch zu machen?
Also ich glaube, wir, die das schon tun, müssen das mit einer größeren Selbstverständlichkeit tun und uns nicht an jeder Stelle sozusagen entschuldigen, dass wir das auf Plattdeutsch machen oder das großartig herausstellen, dass wir das auf Plattdeutsch machen. Plattdeutsch muss dem Menschen passieren. Das ist wie eine Christopher Street Day Parade, sozusagen eine Demonstration. Die darfst du auch nicht auf dem LKW-Platz irgendwo außerhalb der Stadt stattfinden lassen, sondern mitten in der Stadt und die Leute müssen beim Shoppen vorbeilaufen. CSD muss denen passieren.
So muss das sein. So, dein Buch, Sei der Wind, nicht das Fähnchen, ist ja ganz frisch auf dem Markt. Termine, Lesetermine gibt es jede Menge, kann man alle auf deiner Homepage sehen.
Annyheger.de.
Ne? So, jetzt müssen wir auf Plattdeutsch aus der Sendung rausgehen.
Ja. Wie denn? Morgen wie? Also, heult ja fuchtig.
Heult ja fuchtig? Morgen kommt die tolle Schlafforscherin Christine Blume. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Und jetzt probieren wir endlich mal dieses Schwarzbrot.
Zuckerbrot.
Mit Zucker. Vielen, vielen Dank, Annie
Ich danke dir, Bettina.
Dass du hier warst.
So, das und morgen dann bei mir in der Küche, ne?
Unbedingt.
Ohne Kameras.